HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Ottmar Ette, dem Lebenswissenschaftler. Eingeladen von Barbara Henke. An der Universität Potsdam lehrt Professor Ette Romanistik. Und er betrachtet sein Fach nicht nur als das reichste innerhalb der Sprachwissenschaften, weil es so viele Regionen der Welt erfasst, sondern er versteht es auch als ein dynamisches System, das sich beständig wandelt und um immer neue Aspekte erweitert. Ottmar Ette verfolgt seit gut 10 Jahren mit Werf das Konzept der Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft, und zwar sowohl in historischer wie in zeitgenössischer Perspektive. Wobei immer wieder Alexander von Humboldt eine der Hauptrollen spielt. Willkommen im Doppelkopf.
Herzlichen Dank.
In einem bestimmten Zeitraum erfahrenes Leben als Grundlage des Schreibens und beim Lesen des Geschriebenen Einblick nehmen in das Leben anderer in anderen Zeiten. Sind diese Stichworte so in etwa Kern der Sache? Worin unterscheidet sich die von Ihnen verfochtene Lebenswissenschaft von der gängigen Literaturwissenschaft?
Nun, Literaturwissenschaft ist eine Lebenswissenschaft in dem Sinne, dass sie sich mit Literatur beschäftigt, die nun wiederum im Kernbestand das Leben hat. Also Literatur ist nicht etwa einfach nur die Darstellung von Wirklichkeit oder wie auch immer man Literatur definieren mag, sondern es ist die Darstellung einer gelebten Wirklichkeit, gelebten, erlebten oder vielleicht auch nur erdachten Wirklichkeit. Literatur hat mit dem Leben zu tun, geht nicht mit dem Leben auf, geht nicht im Leben auf, aber Literatur ist aufs Engste mit dem Leben verbunden und mit einem Wissen über das Leben, aus dem Leben heraus. Und Literatur produziert, und das ist das Wunderbare an Literatur, quer durch die Jahrtausende, quer durch die unterschiedlichsten Kulturen, quer durch die unterschiedlichsten Sprachen, Zeiten, Räume, egal ob in Mesopotamien oder in China, ein Wissen vom Leben, das in der Literatur quer durch alle Kulturen und Sprachen hindurch aufbewahrt und immer weiter geschrieben und immer weiterentwickelt wird. Es ist die einzige sprachliche Quelle, über die wir verfügen, die uns den Zugang zu anderen Kulturen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und über sehr große Distanzen hinweg eröffnet. Und
nun,
insofern etwas Kostbares.
Habe ich bei Ihnen Stichworte gelesen, wie die Dimensionen, die dazugehören, die betreffen auch so etwas wie die Astronomie, die Botanik, die Geographie, die Geschichte, die Klimatographie, die Kartographie, die Philosophie und so weiter. Also mir kommt vor, Lebenswissenschaft ist etwas sehr, sehr Offenes. Ich kann naturwissenschaftliche Untersuchungen erwarten, aber auch alltagsbezogene Ratgeber, womöglich sogar weltanschauliche Programme.
Ja, Literatur hat mit dem Leben in den unterschiedlichsten Zusammenhängen zu tun. Das ist ja gerade das Faszinierende an ihr. Sie ist darauf spezialisiert, nicht spezialisiert zu sein. Und genau dadurch unterscheidet sie sich auch von anderen Wissensbereichen. Durch dieses Spezialisiertsein auf das Nicht-Spezialisiertsein ist sie zugleich auch nicht disziplinierbar. Sie ist keine Disziplin, man kann sie nicht disziplinieren. Sie entwickelt sich nicht so, wie es den Vorgaben entspricht. Jede Gesellschaft, auch immer mal wieder in einem totalitären Staat allemal der Literatur machen möchte, sondern sie entwickelt sich nach ihren eigenen Gesetzlichkeiten, nach ihrer Eigenlogik. Lebenswissenschaft wird ja im Allgemeinen seit einem guten Jahrzehnt mit den Biowissenschaften in Verbindung gebracht und meistens auch auf biotechnologische Bereiche reduziert. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Bios Leben im umfassenden Sinne meint. Also nicht nur in einem naturwissenschaftlichen Sinne, sondern auch und gerade im kulturellen Sinne. Und das ist ja gerade das, was Leben ausmacht. Also die nicht auf einen bestimmten Bereich reduzierbare Seite des Lebens. Leben ist eine in sich sehr widersprüchliche und komplexe, nie vorhersehbare, nie programmierbare, auch nie nachträglich wirklich erklärbare, sondern eine auch enigmatische, rätselhafte Einheit, die wir alle sozusagen in unserem Wissen gespeichert haben. Wir leben nach bestimmten Formen, nach bestimmten Normen aber auch. Und diese, beispielsweise im Bereich der Liebe, folgen wir bestimmten Dingen, die sich in der Literatur entwickelt haben, in den unterschiedlichen Kulturen entwickelt haben. Und das ist das Faszinierende an Literatur. Wir haben, wie Amin Maalouf einmal gesagt hat, zu einer Kultur keinen lebendigeren Zugang als die Literatur.
Darf ich das Ganze ein wenig in hermeneutische Kategorien übersetzen? Also was ich als Leser habe, ist mein Leseerfahrungskontext und mein Lebenserfahrungskontext. Und davon hängt ab, was ich in einem Text finde, ohne Hilfe von außen. Wenn mir jemand noch den Kontext der Entstehungszeit hinzuliefert und mir erklärt, was der Schreiber, der Autor, die Autorin vielleicht in ihrer Zeit als wichtige Lebensaspekte wahrgenommen und erfahren hat, dann verstehe ich den Text anders, vielleicht besser, vielleicht neu. Kann man das miteinander vergleichen? Also ja. Diese hermeneutischen Kategorien, haben die mit Lebenswissenschaft in ihrem Verständnis als eine Philologie was zu tun?
Durchaus. Die Frage der Hermeneutik, die Frage also nach dem Verstehen, ist eine, die sicherlich mit Blick auf die Literatur immer in einer, wie man sagen könnte, polysemen, also vieldeutigen, radikal vieldeutigen Art und Weise zu beantworten ist. Das heißt, wir können immer wieder auch, also in sehr starkem Maße abhängig von den Situationen, von den Kontexten, wie Sie es gerade genannt haben, einen sehr unterschiedlichen Erkenntnishorizont an ein literarisches Stück herantragen. Und wir werden immer wieder neue Verstehenselemente, neue Elemente, die uns sozusagen die Literatur bereitstellt, finden. Wir können also aus diesem Lebenswissen ein Erlebenswissen machen, indem wir Literatur erleben, nacherleben auch. Und wir können ganz bestimmte Elemente aus diesem Wissen, zum Beispiel auch die Frage, wie und nach welchen Formen und Normen wir zusammenleben können, wir gemeinsam zusammenleben können, hieraus auch Schlüsse ziehen. Also auch, wie man zum Beispiel, jetzt historisch gesprochen, zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammengelebt hat oder prospektiv gesprochen, wie man in der Zukunft zusammenleben kann oder soziologisch gesprochen, wie eine bestimmte Gesellschaft Formen entwickelt hat und auch Grenzen entwickelt hat dieses Zusammenlebens oder sprachlich, wie wir uns wechselseitig übersetzen können, sodass wir zusammenleben können. All das sind Elemente, die in den Literaturen der Welt ganz wesentlich sind und im Grunde erzählt uns schon das Gilgamesch-Epos ganz wesentlich davon, wie wir mit den Göttern, wie wir mit den Pflanzen, wie wir mit den Menschen, mit anderen Geschlechtern, wie wir mit den Steinen, wie wir mit der gesamten Welt, mit der Totalität des Geschaffenen zusammenleben können. Das sind natürlich biopolitische Fragen auch, das sind auch ökologische Fragen. Also so, wie wir eben in und mit unseren Mitmenschen, mit den all den Dingen, die uns umgeben, mit den Pflanzen zusammen leben können.
Im Katmos Verlag sind zu dieser Herausforderung an Autoren und an Wissenschaftler ja etliche Titel des Potsdamer Professors Ottmar Ette erschienen. Einer heißt Konvivenz, Literatur und Leben nach dem Paradies. Was haben Sie intendiert mit der Einführung dieses Terminus Konvivenz? Der klingt für deutsche Ohren doch recht künstlich.
Ja, das mag er am Anfang geklungen haben. Mittlerweile sehe ich mit großer Freude, dass er immer häufiger benutzt wird. Und der Begriff der Konvivenz meint zunächst einmal das Zusammenleben jetzt nicht als eine Art sozusagen das im positivsten Sinne nur, sondern in allen Formen. Also dazu gehören auch, das ist der Untertitel eines anderen Bandes, Katastrophen und andere Formen eines konfliktreichen Zusammenlebens. Insofern meint Konvivenz natürlich auch und vor allem zunächst einmal das Zusammenleben in unterschiedlichen Sprachen, das Zusammenleben in den Möglichkeiten, die eigene Logik nicht aufzugeben, sondern die Eigenlogik in eine Beziehung zu allen anderen zu finden und zu entwickeln und ein Zusammenleben zu erproben. Literatur ist und die Literaturen der Welt sind ein immenses Langzeitlabor, ein Versuchsunternehmen, in dem wir Dinge erproben können. Und wenn ich Literaturen der Welt sage, dann meine ich schon nicht mehr das, was Goethe die Epoche der Weltliteratur, manchmal vergisst man, dass Goethe selbst von der Epoche der Weltliteratur gesprochen hat. Wir sind längst in einer Epoche der Literaturen der Welt, in der nicht eine Logik, die abendländische Logik nur vorherrscht, sondern verschiedene unterschiedliche Logiken. Und schon auf dieser Ebene zeigt sich auf eine ganz faszinierende Weise, wie ich finde, dass zwischen den unterschiedlichen Sprachen, Literaturen, Kulturen, Gesellschaftssystemen und so weiter in den Literaturen der Welt eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung stattfindet. Beispielsweise auf der Ebene etwa, um ein kleines Beispiel mal herauszugreifen, wie man auf Inseln leben kann. Inseln und Archipele sind Grundformen auch eines Seins. Und diese territoriale Gegebenheit, von Wasser umgeben zu sein, wird in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich interpretiert. Und insofern ist es ungeheuer spannend, mit Autorinnen und Autoren sozusagen von anderen Inseln und nicht kontinentalen Bereichen zusammenzukommen und zu sehen, wie diese innerhalb der Menschheitsgeschichte, innerhalb der Literaturen der Welt so unterschiedliche Interpretationen, Deutungen, Möglichkeiten, Zukunftsentwürfe findende Gegebenheit, die eigentlich für alle Menschen gleich zu sein scheint, nämlich auf einer Insel zu leben, ja, die faszinierendsten Anregungen, Impulse und so weiter gibt.
Wobei man sich bei Inseln auch vorstellen kann, dass man auf Inseln so etwas erleben könnte wie eine Laborsituation. Je nachdem, wie stark von der Insel aus die Kontakte nach draußen oder von draußen die Kontakte dorthin sind.
Also ganz genau, Frau
Henke. Man kann sich vorstellen, dass ein Weltbild entsteht, das nicht über eine Insel hinaus ragt, weil die Menschen, die dieses Weltbild entwickelt haben, ihre Insel vielleicht nie verlassen haben. Aber andererseits stehen die meisten Inseln dieser Welt ja doch in vielfältigem Kontakt zu all den anderen Inseln.
Ja, genau. Eine Insel per se ist immer eine Welt für sich zunächst mal. Sie kann ein eigenes Klima, eine eigene Sprache, sie kann eine eigene Geschichte, sogar eine eigene Landwirtschaft oder Kultur haben. Aber sie ist zusätzlich zu dieser Tatsache, eine Welt für sich zu sein, auch zugleich eine Inselwelt in dem Sinne, dass sie eine Welt von Inseln ist. Also von Bezügen zu anderen Inseln, zu anderen Archipelen, auch weltweit. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Und diese Doppelheit, also sozusagen eine eigene Logik zu entwickeln und gleichzeitig die Relationalität, die Bezüglichkeit zu anderen Inseln zu entwickeln, das ist eigentlich das, was von uns heute gefordert ist. Nämlich nicht nur in unserer eigenen Logik denken zu können, sondern zugleich auch Beziehungen zu anderen Logiken herzustellen, sozusagen zu anderen Inseln herzustellen und damit diese Triebkraft des Menschen, die Lévi-Strauss einmal so schön herausgearbeitet hat in Race et Histoire, nämlich, dass wir nicht aus der Homogenität heraus unsere Energie entwickeln, sondern aus der Differenz heraus, dass Differenz, die Unterschiedenheit, die Verschiedenheit, die eigentliche Antriebskraft sozusagen der Treibstoff ist, der uns vorantreibt, der uns auch in unsere Entwicklung treibt. Das alles können wir, glaube ich, gerade am Beispiel von Inseln und Archipelen sehr, sehr deutlich sehen.
Und die Verschiedenheit ist ja ein Bestandteil wiederum der Konvivenz. Wenn ich den Begriff, so wie ich ihn bei Ihnen behandelt gefunden habe, richtig verstehe, dann kann man Konvivenz sowohl als eine Art Ursprungsort sehen, als auch als eine Art Zielort. Denn all das, womit Literatur sich beschäftigt, kommt aus einer Zusammenlebenserfahrung und mündet auch wieder oder zielt auf eine Zusammenlebenserfahrung oder eine neue Form von Zusammenleben. Also Konvivenz hat sowohl einen Aspekt, der einen vergangenen Status meint, als auch einen dynamischen, offenen Aspekt, der auf einen sich entwickelnden Status hindeutet.
Ganz genau. Also die Literatur ist ja über einen längeren Zeitraum, jetzt seit einem guten Vierteljahrhundert, sehr häufig, auch gerade in Deutschland, vor dem Hintergrund von Gedächtnistheorien, der Erinnerungsproblematik, sozusagen der Memoria zugeschrieben worden. Mhm. Also rückwärtsgewandt, vergangenheitsbezogen, zum Beispiel in der Aufarbeitung von Vergangenheit und so weiter. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt der Literatur, aber keineswegs der einzige und ich würde auch nicht sagen der wichtigste, sondern Literatur schafft Zukunft. Das ist schon im Gilgamesch-Epos ganz deutlich zu sehen. Das ist im Xi Jing zu sehen in China. Das heißt, die Möglichkeiten zu erproben, wie wir künftig leben können. Und genau da spielt diese Konvivenzfrage, also aus einer historischen Erfahrung und aus einem gegenwärtigen Erleben heraus ein zukünftiges Leben zu bilden, herauszubilden, zu erproben, zu testen. All das bietet Literatur und sie bietet das in einer so intensiven Weise, dass es wichtig ist, auch die Fähigkeit zu lesen in unserer Gesellschaft zu erhalten. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher, nicht nur auf der Ebene der Tradierung, also des Fortschreibens sozusagen bekannter Wissenssegmente, sondern in der Erzeugung des Künftigen ein ganz zentraler Aspekt.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast Ottmar Ette hat als erste Musik Voyage Voyage gewählt von Desireless. Desireless mit Voyage Voyage, ein Musikwunsch des heutigen Doppelkopfgastes Ottmar Ette, mit dem Barbara Hinke im Studio ist. In ihrer Forschung haben sie immer wieder mit Alexander von Humboldt zu tun. Vor 30 Jahren schon wurde ihre Arbeit an einer neuen Edition seiner Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis belohnt. Und noch immer. Oder immer wieder beschäftigt sie der weltreisende Forscher, für den ja vielleicht die Maxime galt, leben um zu wissen.
Ja, der lässt mich nicht los. Ich glaube auch, wer einmal wirklich sich mit Alexander von Humboldt intensiv beschäftigt hat, der wird von diesem kleinen, dynamischen, fast 90 Jahre lebenden, aus der Bewegung heraus lebenden Menschen nicht mehr losgelassen. Leben, Wissen, Reisen. Das sind vielleicht die zentralen Punkte, die sich mit dem Namen Alexander von Humboldt verbinden. Ich selber bin auf Humboldt gekommen eigentlich erstens mal durch mein Geographiestudium und dann auch durch die Tatsache, dass lateinamerikanische Autoren wie Carlos Fuentes oder Octavio Paz einfach verblüfft waren, als sie in Berlin in den 80er Jahren, im damaligen Westberlin, über Alexander von Humboldt sprachen und plötzlich bemerkten, dass ihr deutschsprachiges Publikum und auch gerade ein Berliner Publikum mit dem Namen zwar, aber nicht mit den Schriften etwas anfangen konnte. Das hat mich sehr berührt damals. Ich habe mich immer schon sehr gerne mit den Schriften von Alexander von Humboldt auseinandergesetzt, aber dann erst gemerkt, wie viel es da zu tun gibt, um überhaupt sich wieder mit den Texten, mit dem Denken, mit dem reichen Gedankenhorizont, den Alexander von Humboldt entfaltet hat, auseinandersetzen zu können. Also überhaupt erstmal wieder Texteditionen und dann später auch Edition von Manuskripten, Edition von all dem, was Alexander von Humboldt sich ausgedacht hat auf seinen Reisen, was er als Vorgabe von den Reisen hatte, was er dann ausdenken konnte und weiterentwickeln konnte, in einer Art und Weise, die weit über das, was seine deutschsprachigen Zeitgenossen zum damaligen Zeitpunkt denken konnten, hinausging.
Also er muss in einer gewissen Weise ein leidenschaftlicher Mensch gewesen sein, obwohl man ja Leidenschaft nicht mit nüchternem Forschen und nüchternem Analysieren in Verbindung bringt. Aber es muss wirklich so etwas wie eine Begeisterung in ihm gewesen sein, schon allein Dinge vor sich zu sehen, die man vielleicht jetzt erforschen kann. Er spricht da in den ersten Tagen seines Reiseaufenthalts in Südamerika davon, wie die Narren laufen wir bisher hier herum. Also es freut ihn, aber er staunt auch über sich selbst.
Ja, es ist ein Staunen, es ist auch manchmal ein kindliches Staunen, das aber dann sofort sozusagen von der wissenschaftlichen Neugier eingeholt wird. Er wäre mit dem Satz von Voltaire, rien ne se fait de bien sans un peu d'enthousiasme. Nichts Gutes kann entstehen, wenn man nicht ein bisschen Enthusiast ist oder wenn man nicht etwas Enthusiasmus mit dazu tut. Völlig einverstanden gewesen. Enthusiasmus ist für ihn eine ganz, ganz wichtige Bedingung des Wissens. Ich muss eine Leidenschaft für das Wissen haben, um wirklich weit gehen zu können. Sonst trägt es nicht. Sonst reicht der Treibstoff nicht für den Weg. Und das hat Alexander von Humboldt eigentlich von Beginn an auf seinen so vielen Reisen, es gab ja viele, unendlich viele Reisen, kleinere Reisen, aber auch schon internationale Reisen vor der großen amerikanischen Reise, wie kein zweiter vorgelebt. Er ist im Grunde in dieser Hinsicht wirklich grenzenlos in seiner Neugierde, in seinem Nachfragen. Das, was übrigens gute Autoren wie der Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, der auch nie aufhören kann, Fragen zu stellen, sehr, sehr ähnlich. Also dieses bisweilen auch wirklich obsessive Nachfragen. Es gibt ein sehr schönes Zeugnis eines indigenen Führers, der sagte, also Humboldt ist eigentlich ein ungeheuer dummer Mensch gewesen. Er hat überhaupt nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Aha. Und er hat nie Antworten gegeben. Die Antworten hat er dann schon gegeben, aber er konnte überhaupt nicht aufhören zu fragen. Zu allem, was er sah, zu allen Phänomenen.
Ja, und das zeichnet ja seine Klugheit aus, dass er immer wieder Fragen hatte.
Er war also äußerst wach, auch mit Blick auf das, was man wissen konnte, aber auch auf seine eigene Begrenztheit. Aber es gibt immer auch die Rückversicherung, was weiß ich wirklich? Bin ich wirklich auf dem Stand, dazu eine Aussage treffen zu können? Er war mutig, er tat dann die Aussagen, aber er war immer auch ein skeptischer Optimist. Also er war optimistisch gegenüber seiner eigenen Fähigkeit, blieb sich selber aber immer auch skeptisch gegenüber. Und diese Skepsis, diese optimistische Skepsis, die prägt ihn ganz stark.
Er hat ja auch nie sich eingebildet oder anderen weismachen wollen, seine Forschungsergebnisse seien nun zu Ende geführt.
Genau, es ist eine ganz tiefe Einsicht in das Wesen der Wissenschaft auch. Es gibt nichts Endgültiges. Auch wenn uns das immer wieder auch in der Vermittlung von Wissenschaft bisweilen vorgegaukelt wird, es gibt nichts Endgültiges. Und Humboldt hat daraus keinen Hehl gemacht, sondern hat seinen ganzen Kosmos darauf aufgebaut. Er hat den Stand der Wissenschaft reflektieren wollen, darstellen wollen, auch kritisch beleuchten wollen. Aber er war sich sicher, das ist nur eine Stufe, wie er es schrieb, zu einer weiteren Stufe in dem unendlichen Weg der Erkenntnis. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne bei Humboldt und das Schöne an der Wissenschaft, man kommt nie an ein Ende.
Es gibt zwei von Humboldt. Brüder waren sie. Alexander, Lebensdaten 1769 bis 1859, und Wilhelm, Lebensdaten 1767 bis 1835. Wir haben beide als Wegbereiter der modernen Wissenschaften im Kopf und Wilhelm vor allem als jemanden, der mit dafür gesorgt hat, dass Lehre und Forschung an den Hochschulen unseres Landes frei und unabhängig sich vollziehen sollen. Also der Geisteswissenschaftler Wilhelm, der ist bei uns so in einer Schublade, und der Naturwissenschaftler Alexander. Aber nach dem, was Sie bisher gesagt haben, ist das zumindest für Alexander irreführend.
Ja, das ist irreführend, weil Alexander von Humboldt selbstverständlich auch Naturwissenschaftler war, aber er war auch Geisteswissenschaftler, er war Historiker, Anthropologe, der Begründer der modernen Amerikanistik und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche, in denen er gearbeitet hat. Und über einen sehr langen Zeitraum wurden Alexander und Wilhelm als ein Gegensatzpaar, als Gegensatzpole verstanden. Ich glaube, die Sichtweise, die sich jetzt in neuester Zeit doch herausschält, ist, dass sie in einem sehr starken Maße kooperiert haben, zusammengearbeitet haben. Beispielsweise die großen linguistischen Arbeiten von Wilhelm von Humboldt wären ohne die Beiträge, die Reflexionen, die gemeinsamen Gespräche von Alexander kaum möglich gewesen. Sie haben eine Vielzahl von Leidenschaften, auch darunter natürlich die Leidenschaft für das Wissen, miteinander geteilt. Sie hatten unterschiedliche Ansichten, aber es gab sehr viele komplementäre Elemente in ihrem Leben. Also beide sind sehr stark an historischen Entwicklungen orientiert, aber immer mit Blick auf eine Zukunft und die Möglichkeiten des Denkens.
Was nicht ausschließt, dass sie sich gegenseitig manchmal fremd geworden waren. Also einerseits gibt's von Wilhelm das große Lob, Alexander verfüge über die Gabe der Kombinatorik. Er verstände es, Ideen zu verbinden, Ketten von Dingen zu erblicken, die ohne ihn unentdeckt geblieben wären. Das ist wohl wirklich eine der wichtigen Eigenschaften von Alexander von Humboldt. Auf der anderen Seite sagt Wilhelm aber auch, der Alexander sei ihm viel zu französisch geworden.
Ja, beide sind im Grunde ja recht viel gereist in ihrem Leben. Aber Alexander von Humboldt hat doch eine sehr viel stärker transkulturelle Dimension. Also das heißt, er quert unterschiedliche Kulturen und er vermag auch, sich dann sehr stark in diesen Formen dann auch zu bewegen, sehr sicher zu bewegen. Wie er aufgehört hat, ein Deutscher zu sein, war einer der Vorwürfe auch. Aber ich glaube, das sind unterschiedliche Reaktionen auf die Herausforderung, sich mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Normen auch, im Bereich der Gesetzgebung, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Wissensbereichen auseinanderzusetzen. Da hatten beide durchaus sehr verschiedenartige Reaktionsweisen. Aber beide hatten diese ungeheure Neugier auf die Möglichkeiten, weiter zu denken, weiter als das, was bis zu diesem Zeitpunkt gedacht wurde. Und darin wussten sie sich bei aller Verschiedenheit doch immer auch sehr brüderlich.
Es gibt einen Familiensitz, das Humboldt-Schloss in Tegel. Da kommen beide her. Da hat vor allem Dingen Wilhelm sich später stark engagiert. Er hat sich von Schinkel das Schlösschen herrichten lassen und darin eigentlich so etwas wie eine Vorform eines Museums für antike Plastik eingerichtet. Und da hat auch Alexander immer wieder seinen Aufenthalt, wenn er in Berlin war, gesucht. In diesem Schlösschen in Tegel war für lange Zeit ein großes Werk in 9 Bänden gelagert, das für Sie ab Dezember 2013, Ottmar Ette, in den Mittelpunkt geriet Ihrer Forschung. Denn damals wurden die Reisetagebücher Alexander von Humboldts von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erworben, nach einer langen Phase der Unsicherheit. Und mittlerweile sind sie eben in der Staatsbibliothek, in dem dortigen Bestand und dort auch zur Forschung zugänglich. Zunächst mal eben für Ottmar Ette. Diese 9 Bände waren bis 1875 sicher in einer Berliner Sternwarte aufbewahrt. Dann im Familienschloss. Und dieses schwere Werk hat ein Schicksal erlitten, das es mit vielen anderen Kulturgütern teilt. Und damit sind wir mitten im 20. Jahrhundert. Was geschah mit Alexander von Humboldts Reisetagebüchern?
Ja, vielleicht erstmal, was geschah mit Tegel sozusagen. Tegel war für Wilhelm der Mikrokosmos. Er hat das Schloss Tegel eigentlich wie eine Art von Pendant zum Makrokosmos aufgebaut, ausgebaut. Sein wunderbares Museum sozusagen, der Göttersaal, all dies. Alexander hat seinen Mikrokosmos in seinen Schriften aufgebaut. Und da sind wir schon beim Thema. Genau diese Frage, also wie können wir eigentlich von der Welt sprechen und wie können wir den Makrokosmos, in dem sich Humboldt so gerne bewegte, wie können wir den doch noch in einer begreifbaren, reduzierten Form als Mikrokosmos gestalten. Das waren die Schriften Alexander von Humboldts und das waren ganz wesentlich auch seine amerikanischen Reisetagebücher. Die amerikanischen Reisetagebücher haben ein sehr spannendes Schicksal gehabt. Eines mit einem Happy End, das heißt, es ist eine Geschichte, die ein gutes Ende hat, zumindest jetzt aus der aktuellen Situation. Wir haben jetzt mittlerweile die amerikanischen Reisetagebücher ja in Berlin. Die Reisetagebücher reisten aber. Sie reisten nicht nur während der gesamten amerikanischen Reise, da haben sie auch die Spuren davon, da gibt es Tintenflecken, da gibt es Wasserflecken, als sie ins Wasser gefallen sind, als das Boot kenterte und alle fürchteten, ums Leben zu kommen aufgrund der Krokodile und Piraguas. Aber es gibt nicht nur die Tatsache, dass sie während der amerikanischen Reise reisten, sondern auch als Lebensbuch Alexander von Humboldt die ganze Zeit begleitet haben. Also hat sie sehr, sehr häufig mitgenommen. Hat sie erst sehr spät in Schweinsleder binden lassen und dann beginnt sozusagen die zweite Phase der Reise. Zunächst mal bleibt das alles in diesem Forscherkreis, das hat sich ja wesentlich verändert. Dann, jenseits dieses Kreis der initiierten Humboldt-Forscher, kommt eine Phase, die durch die Barbarei und das Grauenhafte, was unter den Nazis geschah, ausgelöst wurde. Ausverlagerung der amerikanischen Reisetagebücher, Ausverlagerung bestimmter Kulturgüter und so weiter. Um das kurz zusammenzufassen, die amerikanischen Reisetagebücher gelangen nach Moskau, werden dort sehr gut behandelt, sehr gut gepflegt, neu auch geordnet, kommen dann zum größten Teil zurück an die Staatsbibliothek Ost.
Im Zuge einer großen Rückerstattungsaktion in den 50er Jahren, 1958, da wurde Kunst zurückgegeben an Ost-Berlin und dessen Museen und da wurde auch dieses Schrifttum zurückgegeben.
Und ein anderer Teil geht an die Jagiellonen-Bibliothek in Krakau, und sodass wir heute also die Schriften Alexander von Humboldts an verschiedenen Orten haben. Und ich sag mal, den weiteren Weg der amerikanischen Reisetagebücher, der dann über Christie's, über die Versteigerung in London, dann wieder in die Staatsbibliothek zurückführte, ist eigentlich ein ganz wunderbarer, weil er auch ein Weg in die Öffentlichkeit ist. Es ist ein Weg von einer begrenzten Öffentlichkeit, die Zugang hat zu einem bestimmten Manuskript, hin in die Öffentlichkeit. Alle Seiten der amerikanischen Reisetagebücher sind frei zugänglich als Digitalisat, für jeden erreichbar, heute über Internet einsehbar, diese wunderbaren, wie Kunstwerke wirkenden Schriften Alexander von Humboldts. Das ist ein enormer Fortschritt. Freilich ist es nicht ganz einfach, Alexander von Humboldts Schrift zu lesen. Das verlangt schon einiges und dafür gibt es Transkriptionen. Und jetzt ein Langzeitforschungsvorhaben, ein sogenanntes Akademienvorhaben zu Alexander von Humboldt, Alexander von Humboldt auf Reisen, zu den amerikanischen Reisetagebüchern, aber auch zu anderen Tagebüchern, die er bei anderen Reisen etwa auch mit Blick auf die russisch-sibirische Forschungsreise unternommen hat. Das heißt, die Reisen der amerikanischen Reisetagebücher gehen jetzt ein in eine neue Phase. Sie kamen für 12 Millionen Euro zurück, das ist ein Rekord. Und in der Tat ist es so, dass diese Manuskripte uns eigentlich über die Entstehung der sogenannten Humboldtschen Wissenschaft wie in Zeitlupe unterrichten und uns verstehen lassen, was er eigentlich für Preußen, für Deutschland, für Europa und auch für die weltweiten Beziehungen geschaffen hat.
Sie haben ja nach den 3 Jahren, in denen Sie sich mit diesen neuen Bänden in Anführungsstrichen beschäftigt haben, festgestellt, das Ganze ist transitorisch. Man könnte sagen, nicht abgeschlossen. Es fehlt die Endredaktion. Andererseits sagen Sie, das ist aber eins der wichtigsten literarischen Dokumente des 19. Jahrhunderts. Und ich frage mich natürlich, hat das jemals einen Abschluss finden sollen? Oder war es nicht ein Reservoir zum immer weiter Denken, spekulieren, neue Modelle für Wissen, für Verstehen entwickeln? Also hätte Alexander von Humboldt es jemals zu einem Abschluss gebracht?
Nie. Davor hätte er wirklich einen gewissen Horror gehabt, um es mal so auszudrücken. Humboldt wollte nie zu einem Schluss kommen, sondern er wollte möglichst weit denken. Alle seine großen Werke sind unabgeschlossen geblieben. Und zwar nicht nach 20 Seiten oder nach 200 und auch nicht nach 2000. Auch 5-bändige Werke bleiben unabgeschlossen.
Nun kann man ja aber diese Zwischenzustände, die von Mal zu Mal bei den erneuten Befassungen Alexander von Humboldt, mit diesem riesen Zettelkasten, der es ja eigentlich war, die Zwischenzustände kann man ja wahrscheinlich nicht rekonstruieren. Kann man ihm trotzdem, wenn man diese Reisetagebücher liest, sozusagen beim Denken zuschauen?
Man kann ihm beim Denken zuschauen und wir können auch sehr viel rekonstruieren, wann was geschrieben und verfasst wurde. Das ist mit Hilfe von Tinten, das ist mit Hilfe von Einträgen. Man bekommt auch ein gewisses Auge, wo er wann welche Schrift und auch Schriftmittel eingesetzt hat, sodass wir schon eine gewisse Genealogie auch der Entstehung sozusagen der amerikanischen Reisetagebücher haben. Wir können ihm also über die Schulter schauen. Humboldt schreibt in Inseln. Er schafft im Grunde Inseln, die in sich eine gewisse direkte Kohärenz haben, aber vor allem mit anderen Inseln verbunden sind. Es gibt also zum Beispiel zum Thema der Sklaverei eine ganze Vielzahl von Inseln, die miteinander in Beziehung stehen. Öfters mal auch dieselbe Überschrift gewählt, auf Französisch des Esclaves, über die Sklaverei auf Deutsch. Und diese verschiedenen Inseln stehen dann auch genauso im Bereich der Geologie oder im Bereich der Altamerikanistik, also der Mythen und Erzählungen und Legenden der verschiedenen indigenen Kulturen in Amerika in einer sehr schönen, offenen Konfiguration da. Es ist keine Konstellation, da ist nichts gefroren, nichts ist keine Fixsterne, nichts ist festgestellt, sondern alles ist bei Humboldt da in Bewegung. Und das ist ein Schreibmuster, aber es ist auch ein Denkmuster und es ist ein Lebensmuster. Selbst war er ja auch immer in Bewegung.
Ottmar Ette, zu Hause in der Welt der romanischen Sprachen, auch ein Liebhaber der Musiken dieser vielfältigen Welt. Er führt uns nun nach Havanna mit Chan Chan vom Buena Vista Social Club. Der Buena Vista Social Club, mitgebracht zum Doppelkopf in HR2 Kultur von Ottmar Ette, mit dem Barbara Henke spricht. Wilhelm von Humboldt attestiert seinem Bruder Alexander Flexibilität im Denken. Die hat er in der Tat im Lauf seines Lebens immer weiter erworben und immer praktiziert. Er hat auch versucht, möglichst viel interkulturelles Verstehen zu entwickeln, also die Weltbilder oder die Logiken anderer Völker, anderer Menschengruppen nachzuvollziehen, aber auch das interkulturelle Verstehen Alexander von Humboldts und seiner Reisegesellschaften, das stößt an Grenzen. Und zwar gibt es da zwei Geschichten von Versuchen, Höhlen zu erkunden. Was ist da schiefgelaufen, Ottmar Ette?
Ja, es ist eigentlich eine sehr bewegende Geschichte in vielerlei Hinsicht. Alexander von Humboldt ist ja nicht als unbeschriebenes Blatt im Zustand einer unbefleckten Erkenntnis nach Lateinamerika gekommen, also in das, was wir dann ein halbes Jahrhundert später Lateinamerika nannten. Er hatte ja an den Wissensgebieten teil und an dem Wissensstand teil, den seine Zeitgenossen kannten. Und es ist gerade in den amerikanischen Reisetagebüchern gar keine Frage, dass er durchaus bei aller Kritik gegenüber den Philosophen des 18. Jahrhunderts mit diesen doch eine Reihe von Vorurteilen gegenüber den indigenen Bevölkerungen teilt. Das kann man in den amerikanischen Reisetagebüchern sehr schön nachvollziehen. Und man kann auch sehen, wie innerhalb der 5 Jahre seiner Reise sich diese Sichtweise auf die indigenen Bevölkerungen und vor allem Kulturen auch verändert hat, transformiert hat. Die beiden Höhlengleichnisse siedeln sich sozusagen im ersten Jahr an, also in dem, was wir heute Venezuela nennen, entlang der Küstenkordillere im nördlichen Venezuela, in Tierra Firme, dort die Höhle des Guacharo, und im Bereich des Orinoco, die Höhle von Ataruipe, eines vertilgten, wie Humboldt so schön formuliert auf Deutsch, Völkerstammes, von dem nur noch ein einziger Papagei die Sprache der Ataruipes sprechen sollte. Alexander von Humboldt ist hier an Grenzen gestoßen, an die er zuvor schon niedriger gestoßen war. Es ist für ihn zunächst mal etwas gewöhnungsbedürftig, sich mit den unterschiedlichen Kulturen, auf die er an der Nordküste Venezuelas, bei den indigenen Völkern, in den sogenannten Missionen und so weiter, stößt. Und er lernt hier sozusagen täglich. Man kann eine sehr positive Sichtweise etwa der katholischen Missionen, die die indigenen Bevölkerung in Pueblos, in Dörfern sozusagen zusammenführten, sehen, die sich dann immer kritischer entwickeln wird im Verlauf der amerikanischen Reisetagebücher. Und man sieht ein Bild der indigenen Kulturen, das sich erst sehr negativ zeigt und immer positiver wird, wenn man sehr allgemein die Entwicklung während dieser 5 Jahre sieht. In der Höhle des Guacharo stößt Humboldt an viele Grenzen, auch an Grenzen der eigenen Eitelkeit. Zum Beispiel räumt er ein, dass in der Tiefe dieser von Fettvögeln bewohnten Höhle einstens ein Bischof mit seinen Kerzen weiter vorgedrungen war als er selbst. Das ist eine Schmach für einen Naturwissenschaftler des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Aber Humboldt räumt sie ein. Er muss feststellen auch, dass die Vorstellungen, seine Vorstellungen von einer Höhle nicht den Vorstellungen einer Höhle bei den indigenen Völkern entsprechen. Und dass für die ihn begleitenden Indianer die Tiefe der Höhle etwas mit der Transzendenz, mit dem Jenseits, mit der Gruft der Alten zu tun hat.
Also man kann sich vorstellen, dass dort die Ahnen in irgendeiner Form anwesend waren.
Genau, und entsprechend natürlich auch die Nachfahren erschütterten. Mhm. Also die Führer waren nicht dazu zu bewegen, über einen bestimmten Punkt hinauszugehen. Das ist überhaupt eine gewisse Problematik, der sich Humboldt immer wieder stellen muss, denn er selbst kann durchaus als für die Geschichte der Religion und deren Inhalte sehr offener Geist, aber zugleich auch als Atheist gesehen werden, einer, der Religion gegenüber sehr kritisch war. Und diese Kritik an den Religionen, die er aus dem Aufklärungszeitalter sozusagen mitbringt, die projiziert er jetzt auch auf die indigenen Kulturen und wird erst sehr viel vorsichtiger, wenn er sich intensiver mit diesen Kulturen beschäftigt hat. Das heißt, es ist für ihn zunächst auch einfach mal störend, dass die indianischen Begleiter nicht weiter eindringen.
Ja. Genau. Aber in der zweiten Höhle ist dann das passiert, was wir heute doch auch sehr kritisch sehen. Ja. Da haben Humboldt und seine Begleiter Knochen mitgenommen.
Ganz genau. Humboldt kannte sich ja hervorragend aus mit den Schädeltheorien von Blumenbach. Er hatte bei Blumenbach in Göttingen studiert. Blumenbach, derjenige, der sozusagen dann für die Kategorisierungen in unterschiedliche Schädelgruppen, aber auch in unterschiedliche Rassen ganz wesentliche Verantwortung zeichnet. Und diese Schädelkunde von Blumenbach hatte Humboldt durchaus fasziniert und er hatte versprochen, Blumenbach möglichst viele Schädel auch mitzubringen. Mhm. In Ataruipe stieß er nun auf eine Begräbnisstätte eines ausgestorbenen Stammes mit perfekt konservierten Mapires, Körben, in denen Skelette einschließlich der Schädel verstaut waren und sozusagen auf die Ewigkeit warteten. Humboldt konnte nun dem naturwissenschaftlich aufklärerischen Denken der Zeit, aus der er kam, nicht wirklich entfliehen und hat hier eine Zahl, sie schwankt übrigens, Humboldt hat öfters da auch mal bei dieser Zahl etwas geflunkert, nicht nur 3, sondern wesentlich mehr Mapires mitgenommen, sehr zum Zorne der ihn begleitenden indigenen Führer. Und Alexander von Humboldt begeht hier, wenn man so will, aus heutiger Sicht einen Frevel. Stellen wir uns nur mal vor, was passieren würde, wenn ein indigener Volksstamm bei uns auf dem Dorotheenfriedhof mal sich umschauen würde.
Ja, heute geht sowas gar nicht mehr, weder bei Ethnologen noch bei Kulturhistorikern.
Genau, und das Faszinierende aber ist, dass Alexander von Humboldt ja durchaus auch manchmal ein bisschen abergläubisch ist. Es ist ein Teil dieser Sendungen an Blumenbach, ist untergegangen mit einem der Brüder, Fray González, einem der Patres, die nach Europa zurückgeschickt wurden. Und das kommentiert er immer wieder. Also er fühlt sich auch erstens mitschuldig, hat ein schlechtes Gewissen gegenüber der indigenen Bevölkerung, die zuschaut, wie er raubt, wie er abtransportiert mit Hilfe von Mauleseln.
Aber unterschwellig auch, ist er auch abergläubisch. Er hält das auch für die Wirkung eines Fluches.
So ist es. Ja. Ganz genau. Und insofern ist es auch sehr spannend zu sehen, dass auch ein so aufgeklärter Geist wie Alexander von Humboldt hier durchaus der Tatsache auch Tribut zollen muss, dass es sich nicht einfach nur um eine Stätte für Skelette handelt, sondern dass es mit Glaubensüberzeugungen, mit Riten, mit Gebräuchen, mit Sitten, mit einer ganz komplexen Kultur, die sich da entwickelt hat, im Zweistromland sozusagen zwischen Orinoco und Amazonas, dass er also all diesen Dingen durchaus auch Tribut zollen muss und einsehen muss, dass er sich hier in Bereiche vorgewagt hat, in die er sich nicht hätte vorwagen dürfen. Insofern ist es sehr spannend hier zu sehen, wie Alexander von Humboldt an eine Reihe von Grenzen stößt, die er im Grunde dann ein Leben lang reflektieren wird. Er wird immer wieder diese Szenen beschreiben. Er wird immer wieder, nicht nur in den amerikanischen Reisetagebüchern, sondern dann später in den Ansichten der Natur, im Kosmos selbst noch, also in der Summa sozusagen seines ganzen Wissenschaftlerlebens, immer wieder auf diese Szenen, auf diese Situationen zurückkommen.
2009 ist im Inselverlag Ottmar Ettes Monographie erschienen, Alexander von Humboldt und die Globalisierung, das Mobile des Wissens. Herr Ette, Sie machen deutlich, dass der Forscher schon mit der Kategorie weltumspannender Zusammenhänge befasst war, bevor das Wort Globalisierung überhaupt zum Einsatz kam. Was hat Humboldt als einen Vordenker der Globalisierung qualifiziert?
Ja, Alexander von Humboldt ist Historiker, also er historisiert das Wissen, er verzeitlicht das. Und insofern ist ihm sehr früh aufgefallen, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass seine Mutter Colomb hieß, eine Hugenottin mit dem Nachnamen Colomb, also genauso
verwandt
hieß im Grunde wie Kolumbus.
Ja. Vielleicht verwandt.
Ja. Und er hat also nicht nur aufgrund dieser Tatsache sich sehr intensiv mit der europäischen Expansion auseinandergesetzt, die zunächst mal eine iberische Expansion war, Portugal und Spanien, und hat mehrtausendseitige Werke über diesen Expansionsprozess geschrieben und hat dann eigentlich eine Globalisierungstheorie entwickelt, die einen gewissen Charme bis heute hat. Er ist ein ausgezeichneter Spezialist für diese erste Phase beschleunigter Globalisierung. Der Wissensstand von Humboldt wird erst wieder in den 1960er Jahren in etwa eingeholt. Mhm. Und von daher ein exzellente Recherche, die er über lange, lange Jahre, über mehr als drei Jahrzehnte durchführt und die ihn zu Einsichten führt, die auch für uns noch relevant sind, nämlich, dass innerhalb der ersten Phase beschleunigter Globalisierung zwischen 1492, also der sogenannten Entdeckung, und 1498, innerhalb von 6 Jahren, sich die Verteilung der Gewalt, wie er so schön beschreibt, über die Erdoberfläche entschieden hat. Und dass sich dann auch in der zweiten Phase, also sozusagen die, die er direkt erlebt im ausgehenden 18. Jahrhundert, beginnt 19. Jahrhundert, seine Reise ist Teil im Grunde dieser zweiten Phase, im späten Teil, wir haben früher James Cook, wir haben früher Georg Forster mit James Cook, wir haben früher Bougainville, dass er also in dieser Globalisierung Strukturen erkennen kann, die sich wiederholen. Also Beschleunigungsphasen, ganz bestimmte Beschleunigungsphasen.
Also bezogen sowohl auf Politik als auch auf die immer damit verknüpften Wirtschaftsbeziehungen.
Ja, Wirtschaftsbeziehungen.
Auch Vorteile, die sich die Europäer durch ihre Kolonialpolitik erworben haben.
Ganz genau. Auch die Wissensstände sozusagen. Nicht? Also die Globalisierungsphasen sind immer auch Phasen einer beschleunigten Wissensakkumulation und Wissensverarbeitung. Das bedeutet immer, dass das Wissen nach einer derartigen Globalisierungsphase auch neu angeordnet werden muss. Wir haben das heute auch in unseren Computersystemen. Die Notwendigkeit, die Informationsfülle zu verarbeiten, stellte sich schon im ausgehenden 18. Jahrhundert. Neue Methoden also dafür. Und wir können, glaube ich, aus der Tatsache heraus, dass wir heute in einer Phase leben, in der diese vierte Phase beschleunigter Globalisierung zu Ende geht, sehr, sehr gut erkennen, wie Alexander von Humboldt in seiner Zeit auf diese Herausforderungen reagierte und inwieweit er sozusagen immer noch in der Beschleunigung eine Beschleunigungsphase, eine weitere Beschleunigungsphase erblickte, bevor das Ganze dann zu Ende geht. Wir könnten durchaus Parallelen ziehen zur Finanzkrise in unserer vierten Phase beschleunigter Globalisierung und es ist natürlich auch von der Konstellation, die Humboldt dann nach seiner amerikanischen Reise erlebt hat, mit einer politischen Entwicklung, die nicht nach seinem Gusto war und über die er über lange Jahrzehnte hinweg klagen musste, natürlich auch ein Auftrag sozusagen an uns Heutige, diese Beziehungen, die er schon sehr, sehr früh erkannt hat, kritisch mit Blick auf seine damalige Zukunft und unsere Gegenwart zu durchdenken.
Offenbar verfügte Alexander von Humboldt auch über eine gewisse Portion Ironie oder Witz. Und manchmal kombinierte er Dinge miteinander, die ja sicherlich die Zeitgenossen gewundert haben werden, denn die waren ja nicht überall da, wo er war. Also er gewöhnte sich an bestimmte Orte in Potsdam, Zu benennen die Havel im Bereich der Langen Brücke, die war für ihn die Magellansche Meerenge, oder der Brauhausberg, ebenfalls in Potsdam, den nannte er den Chimborazo. Ist das mehr als witzig gemeint? Kommt da wirklich auch dieses Wissen von Zusammenhängen wieder drin vor?
Ja, also Alexander von Humboldt ist zunächst mal per se ein sehr ironischer Mensch, sehr humorvoller Mensch. Die Selbstironie ist eine seiner großen Stärken, die kommt auch immer wieder in den Schriften durch. Er konnte auch sehr hart sein gegenüber anderen, also eine scharfe Zunge führen. Also es gibt nicht umsonst die Berichte darüber, dass niemand aus den französischen Salons in Paris ging, bevor Humboldt nicht gegangen war, aus Angst, er könne wieder mal schlecht über einen sprechen. Er war sehr humorvoll, er war sehr witzig. Er hatte aber auch eine ganz eigene Form, sich über sich selbst lustig zu machen. Zu einem Zeitpunkt, als er nicht mehr reisen konnte, als er nicht mehr an die Magellanische Meerenge oder an den Chimborazo kommen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich sozusagen seine kleiner gewordene Welt möbliert. Da ist immer mitgedacht, da kann ich eigentlich nicht mehr hin, aber ich mache es trotzdem.
Ich habe ein Modell hier vor der Haustür.
Ich habe ein Modell hier, genau. Mein Modell Chimborazo.
Vielen Dank, Ottmar Ette. Mit dem Kenner Alexander von Humboldt, dem Lebenswissenschaftler auf dem Lehrstuhl für romanische Sprachwissenschaften, und mit dem vergleichenden Literaturwissenschaftler an der Universität Potsdam sprach Barbara Henke. Ich sage auf Wiedersehen und der Doppelkopf klingt aus mit der Ouvertüre der Oper Montezuma von Karl-Heinrich Graun, einst geschrieben im Auftrag und unter Mitwirkung von Friedrich dem Großen. Und die Aufnahme, die wir hören, entstand mit der Deutschen Kammerakademie unter der Leitung von Johannes Goritzki. Thank you.